Nah am Menschen. Kultur und Wissenschaft in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Schwerer Sturm an den Küsten und damit in Verbindung eine schwere Sturmflut an der Ostsee droht uns am heutigen Donnerstag.
Lokal sind auch 100 Liter pro Quadratmeter möglich.
Dann nochmal eine Warnung vor starker bzw. zum Teil sogar extremer Wärmebelastung.
30 bis 40 Zentimeter Schnee. Es ist also mit erheblichen Problemen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen. Also
eine Stunde, das heißt ganz lokal nochmal überflutete Straßen und
schwierig.
Keller möglich.
Denn verbreitet gehen die Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einher.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Folge mit dem Titel Die Dolmetscher des Wetters. Sie haben es gerade gehört. So oder ähnlich klingt es, wenn der Deutsche Wetterdienst mal wieder eine Unwetterinformation herausgibt. Die Meteorologinnen und Meteorologen berichten hier persönlich in kurzen Videoclips über bevorstehende Unwetter. Aber natürlich leistet der DWD weit mehr. Darüber und was uns das nutzt, wo der DWD nah am Menschen ist, darüber spreche ich jetzt mit Uwe Kirsche. Er ist Pressesprecher beim Deutschen Wetterdienst, wo ich gerade zu Gast bin. Guten Tag, Herr Kirsche.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns zu Gast sind und dass Sie auch so ein schönes Schneewetter mitgebracht haben.
Herr Kirsche, wieso bringen Sie in Ihren Videoclips denn nur Beiträge zu Unwettersituationen? Das ist doch deprimierend. Gutes Wetter mit Sonnenschein anzusagen, das macht doch viel mehr Laune, oder?
Ja, da könnte man sich täuschen. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der zentralen Vorhersage freuen sich eigentlich eher über turbulentes Wetter. Da ist nämlich was los. Aber warum wir nur Unwetterclips in der Form bringen, hat zwei Gründe. Zum einen ist es der gesetzliche Auftrag des Deutschen Wetterdienstes. Wir müssen die Bevölkerung vor gefährlichem Wetter warnen. Das andere ist, wir haben eine gesetzliche Einschränkung. Wir dürfen nicht alles sagen in der Öffentlichkeit, was wir wissen. Also wir dürfen nicht über die nächsten 3, 4, 5, 6 Tage Wettervorhersagen täglich abgeben, weil wir damit private Wetterfirmen konkurrieren würden. Und deswegen halten wir uns in dem Bereich sehr zurück, obwohl wir natürlich alle diese Informationen haben, also auch jederzeit über schönes Wetter sprechen könnten.
Na super. Zum Auftrag, zum Gesetzlichen kommen wir gleich. Aber erst noch mal zu Ihnen, Herr Kirsche. Sie sind ja gar kein Meteorologe. Sie haben Germanistik, Linguistik und Philosophie studiert. Wieso sind Sie beim Deutschen Wetterdienst und das nun schon seit über 20 Jahren?
Ja, das hat einen, zumindest damals, als ich studiert habe, ganz klassischen Grund. Für Geisteswissenschaftler war die Joblage schlecht. Und deswegen habe ich in der Energiewirtschaft angefangen und bin dann in Frankfurt gelandet und habe dort gearbeitet bei einem Verband der Energiewirtschaft. Und als dieser Verband im Rahmen der Deutschen Vereinigung beschlossen hat, wir gehen nach Berlin, hatte ich ein sehr privates Problem, denn meine Frau hätte nicht mitwechseln können nach Berlin. Ja, da habe ich mich neu bewerben und orientieren müssen und dann bin ich beim Deutschen Wetterdienst gelandet und inzwischen, wie Sie sagen, über 20 Jahre hier. Und hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich mich so lange mit Wetter und Klima auseinandersetze. Aber es zeigt, das Thema ist wirklich spannend. Man kann sich vor allem damit identifizieren.
Jetzt ist ja so, 20 Jahre, da erlebt man ja eine ganze Menge an Wettersituationen. Welche war denn so die schlimmste, die Ihnen so jetzt spontan durch den Kopf geht? Was war so, wo Sie sagen, boah, das war mal doch eine sehr ungewöhnliche und sehr Ausnahmesituation?
Also spontan gehen mir zwei Sachen durch den Kopf. Natürlich 2021, Tief Bernd, mit der entsprechenden Flut Ahrtal, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, furchtbar. Und damit auch ein ganz einschneidendes Ereignis. Aber was für mich in Erinnerung noch viel stärker ausgeprägt ist, ist das Reaktorunglück in Fukushima von 2011, weil damals der Deutsche Wetterdienst weltweit Ausbreitungsrechnungen rechnen musste und Tausende von japanischen Menschen zum Beispiel oder auch aus Südkorea diese Sachen bei uns mitverfolgt haben, weil sie selbst aus ihren eigenen Ländern sich nicht ausreichend informiert fühlten. Und als wir dann, nachdem das Ereignis Gott sei Dank nach einiger Zeit dann abgeklungen war, diese Website abgeschaltet haben, haben wir wieder mehrere hundert Mails bekommen mit der Bitte, das doch weiterlaufen zu lassen. Was man natürlich nicht machen kann. Irgendwann muss man da auch mal Schluss machen. Also das hat uns doch sehr berührt und hat aber auch gleichzeitig gezeigt, wie anerkannt die Leistungsfähigkeit des Deutschen Wetterdienstes gerade bei dem Thema Ausbreitungsrechnungen ist.
Mhm. Sie haben vorhin das Ahrtal erwähnt. Wenn ich das richtig weiß, haben Sie ja vom Deutschen Wetterdienst durchaus rechtzeitig gewarnt. Ist das so?
Das ist zutreffend. Also es gab ja auch mehrere Untersuchungsausschüsse zu dem Thema. An den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes hat schließlich niemand mehr gezweifelt. Die waren korrekt, auch von den Mengen, die angegeben wurde, was ja relevant ist. Das Problem in der Situation war, dass die Warnkette insgesamt nicht so funktioniert hat, wie sie hätte funktionieren sollen. Also die Warnungen des DWD sind vielleicht nicht überall in der Dramatik angekommen und umgesetzt worden, wie man es hätte erwarten müssen im Nachhinein. Was wir daraus gelernt haben, da kommen wir vielleicht im Gespräch noch drauf, ist, wir müssen unsere Warnungen auch noch verständlicher machen, weil natürlich sind Katastrophenschützer wie Feuerwehren, Polizeien ein bisschen geschult. Was bedeuten 200 Liter pro Quadratmeter Niederschlag in weniger Zeit? Was das Problem ist, wenn das in der norddeutschen Tiefebene passiert, haben Sie vollgelaufene Keller, auch nicht schön, kein großes Problem. Wenn das in engen Tälern passiert, haben wir eine Ahrtal-Situation. Und darauf müssen wir uns künftig als Katastrophenschutzbeteiligte alle stärker konzentrieren, hier bessere Informationen zusammenzustellen.
Mhm. Sind Sie denn damals als DWD auch angehört worden bei den Untersuchungsausschüssen? Hat das irgendeine Rolle gespielt?
Ja, unser damaliger Präsident des Deutschen Wetterdienstes ist in beiden Untersuchungsausschüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gesessen, ist dort eingeladen worden und hat dort vor den Volksvertretern Rede und Antwort gestanden.
Das heißt, Wetter kann auch politisch sein?
Wetter ist immer politisch, weil es so viele Menschen und so viele Bereiche unserer Gesellschaft betrifft. Bei sogenanntem schönen Wetter gibt es in der Regel keine Probleme, außer es wird Trockenheit und Dürre. Dann merkt man schon, wie schnell das auseinanderfallen kann. Die einen finden das ein super Sommer. Ein Landwirt würde sagen, ist der schlimmste Sommer, den ich in meinem Berufsleben je erkannt habe. Und bei schweren und gefährlichen Wetterlagen ist klar, da gibt es Schäden, da sind Menschenleben bedroht, damit wird es sofort politisch im Sinne von, sind die Schutzmaßnahmen ausreichend, in der Nachbereitung vor allem. In der aktuellen Situation, wenn die Katastrophe da ist, dann muss gehandelt werden. Aber danach wird es politisch, weil man sich dann fragen muss, waren wir gut vorbereitet?
Jetzt sind wir ja hier in Offenbach am Main. Wie kommt es denn, dass der Deutsche Wetterdienst seinen Sitz ausgerechnet hier in Offenbach hat, also nicht in Berlin oder in Frankfurt zum Beispiel?
Ja, das hat eine historisch-politische Begründung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein deutscher Wetterdienst gegründet aus den regionalen Wetterdiensten der Westzonen. Es werden viele gar nicht mehr wissen, was das überhaupt gewesen ist, aber es gab drei Westzonen der Westalliierten und die hatten ihre eigenen, ich nenne es mal Wetterbehörden, und man hat dann Ende der 40er Jahre gesagt, okay, wir müssen jetzt mal einen neuen deutschen Westwetterdienst gründen. Und dann ging es los mit den Gründungen von Bundesbehörden und da wurde dann politisch entschieden. Da gab es auch unterschiedliche Interessen, wo muss man Behörden hinbringen, auch Renommee und Arbeitsplätze. Und so ist die Entscheidung für Offenbach am Main gefallen, so wie sie für andere Behörden in andere Regionen verschlagen hat. Und deswegen sind wir seit 1952 als Deutscher Wetterdienst in Offenbach am Main und haben aus dieser Stadt damit auch so ein bisschen die Wetterstadt gemacht.
Also Sie sitzen nicht hier, weil von hier aus das Wetter so ganz besonders gut zu verfolgen ist.
Dann müssten wir ein Hochhaus haben. Haben wir leider nicht.
Aber es hat sich ja dann weiterentwickelt. Also der Deutsche Wetterdienst wurde 1952 gegründet, wenn ich das noch richtig gelesen habe. Und 1990 kam dann die DDR noch, also der Wetterdienst der DDR noch dazu. Wie war denn so die Integration oder wie war denn das Verhältnis eigentlich? War der Kalte Krieg auch so ein bisschen ein Abbild dessen, was so gesamtpolitisch eine Rolle war? Spielte das beim Wetter auch eine Rolle? Bei den Wetterkarten zum Beispiel oder bei Einflüssen auf Messstationen und Ballons, die vielleicht gestiegen sind oder ich weiß nicht.
Ja, erstaunlicherweise oder vielleicht nicht erstaunlicherweise nicht. Also auch in Zeiten des Kalten Krieges hat eins immer funktioniert, der Austausch von Wetterdaten global. Weil alle wissen, ohne die Daten der anderen kann ich keine vernünftige Vorhersage für mein Land machen. Und von daher hat es eigentlich auch hinter eisernen Vorhängen in beide Richtungen funktioniert. Wir haben die Wetterdaten ausgetauscht, man war mit den Kollegen fachlich im Gespräch. Und das hat natürlich bei der deutschen Einigung auch die Vereinigung der beiden nationalen Wetterdienste erleichtert. Trotzdem muss man sagen, aus meiner Sicht war es doch eine Integration und keine gleichwertige Verschmelzung von zwei Wetterdiensten. Die Größenunterschiede waren schon erheblich und man hat auch viele Jahre gemerkt an der Zahl der Führungskräfte, zum Beispiel mit ostdeutscher Biografie, dass die deutlich in der Minderzahl sind. So ist es also auch beim Deutschen Wetterdienst so ein bisschen gewesen wie in vielen anderen Einrichtungen in der Zeit. Ich glaube, inzwischen spielt das keine Rolle mehr, Gott sei Dank, und wir arbeiten in ganz Deutschland.
Jetzt haben wir viel über Wetter gesprochen, schon mal, wie es organisiert ist bei Ihnen. Aber wie kommt man beim Deutschen Wetterdienst eigentlich überhaupt zum Wetter? Also ich sage Ihnen mal, wie ich mir das so vorstelle. Da werden große Rechner mit vielen Daten gefüttert. Ausgeklügelte Modelle, Algorithmen errechnen dann Prognosen und Vorhersagen. Da brauchen Sie doch eigentlich nur noch eine künstliche Intelligenz, eine KI und ein paar Programmierer, aber doch eigentlich gar keine Meteorologen mehr, oder?
Könnte man meinen. Ja, meinen auch viele beim Stichwort KI. Also es beginnt damit, dass man erstmal Wetterbeobachtungsdaten global einsammeln muss. Uns reicht es ja nicht, die Daten der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes in Deutschland zu haben. Die braucht man natürlich. Aber das Wetter weht ja nach Deutschland hinein. Das heißt, wenn wir eine vernünftige Vorhersage machen wollen, müssen wir wissen, wie ist auch das Wetter aktuell außerhalb Deutschlands. Und da reicht auch nicht Frankreich und Großbritannien, da muss man global Daten haben, weil wir wollen ja auch nicht nur für den nächsten Tag, sondern für in Deutschland für 7 bis 8 Tage im Voraus das Wetter vorhersagen. Und ein Tiefdruckgebiet, was in 7 bis 8 Tagen Deutschland beschäftigt, ist heute vielleicht kurz vor New York. Das heißt, wir brauchen Wetterinformationen global. Und deswegen gibt es international einen Verbund aller staatlichen Wetterdienste, die seit über 100 Jahren ungestört regelmäßig alle ihre Daten in ein gemeinsames Netz stopfen, austauschen und auch alle nutzen. Und das machen wir auch. Wir sammeln also jeden Tag aus aller Welt Wetterdaten ein und nicht nur vom Boden, auch von Satelliten, von Radarstationen, von Ballonaufstiegen, von Schiffen, von Flugzeugen. Also alles, was wir kriegen können. Wetterdienste brauchen immer so viel Daten wie möglich. Und das stopfen wir alle in den von Ihnen genannten großen Rechner. Und der rechnet dann 2-mal am Tag für 7 Tage im Voraus eine Wettervorhersage weltweit. Jetzt ist der Finanzminister nicht so spendabel, wie wir uns das wünschen. Wir sind ja eine Bundesbehörde. Also eigentlich könnten wir auch einen größeren Rechner gebrauchen. Kriegen wir aber nicht so viel Geld. Und deswegen gibt es da Beschränkungen in der Genauigkeit, wenn man weltweit das Wetter rechnet. Sie müssen sich vorstellen, man legt um den ganzen Planeten so eine Art Netz. Und für jeden dieser Knoten des Netzes wird für 7 Tage im Voraus das Wetter berechnet. Je enger Sie die Netzknoten zusammenbringen, umso präziser können Sie das Wetter lokal vorhersagen. Das Problem ist nur, wir machen das im Moment 13 Kilometer global und in 90 Schichten vom Boden bis in die ganz obere Atmosphäre.
Was heißt 13 Kilometer global?
Das heißt, diese Netzabstände sind 13 Kilometer voneinander entfernt. Dieses globale Netz, was wir um die Welt legen.
Das sind aber dann
im Modell. Das sind, ich glaube, über 300.000 Knoten. Nur 13 Kilometer Abstand von einem Berechnungspunkt zum anderen heißt, dass Ihnen eine klassische Gewitterwolke durchschlüpft. Dass der Schwarzwald vielleicht 3-4 Knoten nur hat. Den können Sie gar nicht so richtig sehen in so einem Modell. Und deswegen rechnen wir 4-mal am Tag noch ein europäisches Modell. Das hat ungefähr 7 Kilometer. Und in das lagern wir nochmal 8-mal am Tag ein deutsches Modell mit etwa 2 Kilometer Maschenweite, wie die Meteorologen sagen, ein. Damit schlüpft uns in Deutschland kein Gewitter mehr durch. Das heißt, wir können es auch besser vorhersagen. Und gespeist werden diese deutschen und europäischen Modelle durch das globale jeweils. Also das größere Modell schickt seine Daten ins kleinere. Das ist der Grund, warum jeder große Wetterdienst, der solche Modelle rechnet, immer weltweit rechnen muss. Und das machen wir auch, mehrmals täglich, habe ich gesagt. Und am Schluss werden alle diese Vorhersagen, Berechnungen auf die Arbeitsplätze der Meteorologinnen und Meteorologen gespielt. Viele Zahlen, viele Daten, die man visualisieren muss. Denn kein Mensch kann das alles mehr im Blick behalten. Und dann ordnet der Meteorologe oder die Meteorologin mit ihrer meteorologischen Kompetenz und jahrelangen Erfahrungen ein, ob das, was die da sieht am Bildschirm, ausreicht, um zum Beispiel eine Unwetterwarnung für Hessen herauszugeben.
Also ich brauche die Meteorologen sozusagen als Dolmetscher der Wetterdaten, um das umzusetzen. Aber ist es nicht auch so, wenn das hier so zentralisiert ist, dass man doch eigentlich auch Menschen bräuchte vor Ort, die die regionalen Befindlichkeiten noch viel besser erkennen, als wenn man sozusagen über einen Algorithmus irgendwelche Wetterdaten gesammelt hat, um dann sie zu interpretieren, allenfalls zu visualisieren vielleicht. Aber so eine Naheinschätzung zu geben, das kann ja schon sehr unterschiedlich sein. Selbst in einer Stadt kann ich manchmal merken, dass die Windverhältnisse plötzlich ganz anders sind als, was weiß ich, als wenn ich das von weiter oben aus betrachte.
Also man mag es nicht glauben, aber die Modellvorhersagen sind inzwischen so gut, dass man unter dem Aspekt die Menschen vor Ort eigentlich nicht mehr braucht. Aber es gibt einen anderen Grund, und wir haben ja auch 6 große Niederlassungen verteilt über ganz Deutschland. Die Kunden, Feuerwehren, Katastrophenschützer, Leitstellen, aber auch Wirtschaft und wer auch immer vor Ort, wollen auch in vielen Fällen beraten werden. Und das machen bei uns die Menschen. Das heißt, die Technik stellt die Informationen zur Verfügung. KI wird künftig vielleicht die Informationen noch mehr verdichten und vorbereiten. Und der Mensch hat das letzte Wort. Er bewertet und er informiert und berät dann diejenigen, die diese Informationen brauchen.
Mhm. Ja, kommen wir aber mal bei dem Stichwort Visualisieren auf den Punkt. Die Podcast-Reihe will ja sozusagen nah am Menschen sein und auch der DWD möchte das sein. Wie wird denn aus so einem komplexen Daten ein Bericht, den jeder versteht, der mir auch wirklich nutzt? Also manchmal denkt man ja, das ist so fachchinesisch. Das Wetter, wie ich es in der Tagesschau oder im Heute-Journal meinetwegen verfolge, sehe ich schon, ist aufbereitet, aber wie kriegt man denn diese komplexen Daten und abstrakten Informationen mal so aufbereitet, dass jeder Mann und jede Frau von der Straße das auch sofort versteht? Ist das nicht auch eine große Übersetzungsleistung oder einfach auch ein Problem?
Ja, also wenn man die Meteorologen fachlich sprechen ließe, dann gäbe es ein Problem. Aber das machen wir natürlich nicht. Also der erste Schritt ist immer, die Informationen zu visualisieren. Also eigentlich kommen ja aus dem Rechner nur Zahlen. Kann man nichts mit anfangen als Laie. Und der Schritt, den wir dann auf jeden Fall schon am Anfang machen, wir erzeugen zum Beispiel Wetterkarten. Brauchen wir nicht drüber reden, was das ist, kennt jeder. Da ist ein Sonnensymbol, da steht eine Temperaturangabe und das kann man natürlich als Karte auch beliebig verfeinern. Man kann globale Karten machen, können Sie beim Deutschen Wetterdienst sehen, wie ist die Wassertemperatur oder die Lufttemperatur weltweit aktuell. Und das kann man entsprechend auch bei Kartendarstellung zoomen. Bis hin zu Frankfurt. Kein Problem, können Sie jederzeit machen. Das Zweite ist, Karten alleine reichen aus unserer Sicht nicht aus. Man muss auch Text dazu bringen. Ob der nun von Menschen gesprochen ist oder geschrieben ist, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen, was da glaubwürdiger ist. Aber diese Texte erzeugen bei uns Menschen. Das heißt, wir haben ein Team von Meteorologinnen und Meteorologen, die diese Erläuterungen, die dann durch eine Wetterkarte begleitet werden oder durch andere grafische Darstellungen, schreiben anhand ihrer Kompetenz, wie unsere Kunden das wohl verstehen würden. Und da muss man unterscheiden. Wenn man zum Beispiel für die breite Öffentlichkeit solche Informationen rausstellt, sind die ganz anders formuliert, als wenn wir das zum Beispiel für die Energiewirtschaft machen. Viel fachlicher, weil da auf der anderen Seite Kunden sitzen, die mit fachlicheren Informationen nicht nur umgehen können, sondern die sie auch haben wollen. Aber für uns alle, die wir überlegen, brauche ich jetzt einen Schirm morgen früh oder nicht? Oder muss ich feste Schuhe anziehen, weil wir gerade so aktuell Schneefall hier im Rhein-Main-Gebiet haben? Kann man natürlich nicht mit extrem Fachlichkeit kommen. Da muss einfach in vielen Fällen die Information kommen, jawohl, es gibt Schnee. Selbst was wir ja immer mehr machen, mit Wahrscheinlichkeitsangaben zu arbeiten, ist in Akutfällen oft bei den Normalbürgern in Anführungszeichen gar nicht mehr gewünscht. Die wollen einfach eine Entscheidung haben. Der Wetterdienst soll sagen, schneit's oder schneit's nicht. Obwohl wir eigentlich davor eher zurückschrecken und sagen, wir sagen lieber mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% wird es Schneefall geben. Da können ich vielleicht im Alltag nicht so viel mit anfangen. Ein Unternehmen, das in der Betriebswirtschaft Entscheidungsmodelle einsetzt, hat aber viel mehr davon, wenn es solche Angaben bekommt, 80%, 70%, das nehmen die ja nicht nur einmal, sondern nutzen das permanent und damit haben sie eine höhere Informationstiefe als mit Ja-Nein-Entscheidungen, die natürlich 50-50 auch sein können.
Jetzt muss ich aber nochmal zurückfragen. Also wenn ich jetzt von mir als ganz normalen Bürger ausgehe, der nichts mit der Energiewirtschaft zu tun hat und deswegen das auch nicht jetzt kommerziell irgendwie braucht, sondern einfach nur wissen will, ob es morgen schneit oder ob es regnet oder ob die Sonne scheint, damit ich irgendwie mal einen Tag besser planen kann. Kann ich mich denn jederzeit auch so informieren beim Deutschen Wetterdienst? Weil der übliche Weg ist ja eigentlich, sagen wir mal so, viele Leute gucken die Tagesschau oder das Heute-Journal und sehen am Ende einen Wetterbericht, der dauert nicht mal eine Minute. Da kann ich dann auch über die grobe Landkarte Deutschlands gelegt auch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Wenn ich jetzt aber für meine Region mehr wissen will, gibt es ja immer auch Apps. Das ist ja so mit auch ein kommerzielles Thema, dass es Wetter-Apps gibt, die ich kaufen muss und abonnieren muss. Aber was bietet mir der Deutsche Wetterdienst oder beziehungsweise gibt es denn Menschen, die wirklich auch wissen, dass sie beim Deutschen Wetterdienst sich permanent auch über das Wetter in ihrer Region informieren können?
Ja, also da gehe ich mal von aus. Also wir haben Millionen von Downloads unserer Warnwetter-App und leider ist das Produkt in der großen Vollversion kostenpflichtig. Das liegt daran, dass uns private Wetterfirmen verklagt haben und wir mussten es kostenpflichtig machen. Aber mit Apps, wie Sie es gesagt haben, kann man sich in der Tat heute lokal, regional bestens über das Aktuelle und das Wetter der nächsten Tage informieren. Also dieses Angewiesensein auf eine ARD- oder ZDF-Wetterkarte, die immer eben Deutschland zeigt, oder selbst die Landesanstalten, die zeigen dann auch ganz Hessen oder ganz Rheinland-Pfalz, wie auch immer. Das hat man heute nicht mehr, dass man dann sagt, naja, ganz Hessen, aber wie ist es denn bei mir in meinem Wohnort? Da kann heute jeder wirklich auf Apps zurückgreifen. Der Deutsche Wetterdienst bietet das an. Auch auf unserer Website kann man sich informieren. Aber die privaten Wetterfirmen in Deutschland, die Apps anbieten für Deutschland in guter Qualität, bekommen die Daten sowieso vom Deutschen Wetterdienst. Wir bieten ja seit vielen Jahren inzwischen Open Data an. Das heißt, man kann von Servern die Vorhersageinformationen, aber auch die Beobachtungsdaten kostenlos runtersaugen und daraus dann Apps oder was auch immer entwickeln. Das heißt, wer gute Wettervorhersagen in guten Wetter-Apps hat, der kann sich jederzeit lokal und regional informieren. Warum sage ich das mit gut oder nicht gut? Es gibt, und wir sind ja alle inzwischen eine Mobilfon- oder Handygesellschaft, vorinstallierte Apps bei vielen Anbietern, wenn Sie ein Handy kaufen heutzutage. Und da werden oft Modelle des amerikanischen Wetterdienstes genutzt, die global das Wetter vorhersagen. Das gab es schon sehr lang, dass der amerikanische Wetterdienst das kostenlos angeboten hat. Das heißt, große App-Anbieter, die weltweit Handys verkaufen, spielen natürlich dann Wetterinformationen ein, die auch global da sind, weil die verkaufen ja überall ihre Handys. Das Problem ist nur, und darüber hatten wir gesprochen, mit der Auflösung der Modelle. Auch der amerikanische Wetterdienst kann nicht in 2 Kilometern weltweit das Wetter vorhersagen, in so einer feinen, guten Auflösung. Das heißt, die Informationen dieser Apps, die globale Modelle verwenden, sind bei Niederschlag zum Beispiel relativ grob. Da würde ich mich für Deutschland nicht drauf verlassen. Deswegen wäre für mich ein Qualitätskriterium für Deutschland oder wo auch immer ich bin in der Welt, dass die App, die ich nutze, die Daten des dortigen lokalen Wetterdienstes verarbeitet. Weil der hat die hochaufgelösten Modelle, mit denen man auch das berühmte Gewitter, was sonst durchrutschen würde, erfassen und vorhersagen kann.
Also wir sprechen da von einer höheren Zuverlässigkeit. Ich meine, Ihr Wetterbericht heißt, es sei ja ein amtlicher Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes. Das heißt, darin besteht eben der Unterschied zu nicht amtlichen Wetterberichten. Ist das richtig?
Es hat einerseits, ist es ja ganz trivial, wir sind eine Bundesbehörde. Eine private Firma kann sich schlecht amtlich nennen. Das Stichwort amtlich bezieht sich aber vor allem auf Unwetterwarnungen. Das heißt, im Gesetz über den Deutschen Wetterdienst, was auch mehrfach geändert worden ist, ist auch eingepflegt worden, dass der Deutsche Wetterdienst amtliche Unwetterwarnungen herausgibt. Warum amtlich? An den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes hängt der gesamte Katastrophenschutz in Deutschland, wenn es um wetterbedingte Gefahren geht.
Also das heißt, wir reden vom Deutschen Roten Kreuz, vom Technischen Hilfswerk, helfen Sie mir.
Feuerwehren, Polizeien, Leitstellen. Mhm. In den Landkreisen, denn für den Katastrophenschutz vor Ort sind ja die Landkreise zuständig. Das heißt, dieses Warnmanagement oder die Warnkette bei Wettergefahren und 80% aller Katastrophen werden durch Wetter ausgelöst, hängt immer an der Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Wir sind quasi der Erste, der die amtliche Warnung rausgibt. Und da ist es ganz entscheidend, dass bei dem Katastrophenschutz mit einer Stimme gesprochen wird. Stellen Sie sich vor, es gäbe 3, 4, 5 verschiedene Warnungen mit nicht ganz auseinanderliegenden Hinweisen. Das wird heute nicht mehr passieren. Aber es ist für einen Katastrophenschützer wie eine Feuerwehr schon wichtig, ob 80 oder 120 Liter runterkommen werden an einer bestimmten Zeit. Und wenn dann eine Leitstelle einer Feuerwehr 4, 5 verschiedene Warnungen parallel auf dem Tisch liegen hätte und die müssten entscheiden, ja, was nehmen wir denn jetzt für unser Handeln, für unsere Alarmierung, dann hätten wir ein Problem. Und deswegen hat der Gesetzgeber die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes ins Gesetz geschrieben. Und diese Warnungen sind geltend und werden genutzt im gesamten Katastrophenschutz.
Auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Wetterdienstes hat der langjährige Präsident des Deutschen Wetterdienstes, Professor Adrian, gesagt, ich zitiere jetzt mal, wir Fachleute müssen noch aktiver auf die Öffentlichkeit zugehen, unsere Erkenntnisse verständlich vorstellen, offene Fragen diskutieren und die Menschen mit einbinden. Wie passiert denn das konkret? Könnte man auch Laien zum Beispiel einbinden? Also Sie haben ja eigentlich gesagt, Sie brauchen gar keine Leute mehr vor Ort, also Berater schon, aber eigentlich keinen mehr, der so eine Messstation irgendwie bedient. Also so im Sinne eines Citizen Science Projekts ist das ja wahrscheinlich nicht zu verstehen. Wie will man denn als Deutscher Wetterdienst Menschen mehr mit einbinden, mitnehmen? Wie ist das gemeint?
Also diese Aussage hat vor allem zu tun mit den Anforderungen durch den Klimawandel. Der Deutsche Wetterdienst ist ja nicht nur für das Wetter in Deutschland in der Überwachung und in der Vorhersage zuständig, sondern auch für die Überwachung des Klimas und auch die Vorhersage der kommenden Klimaveränderungen. Und das bedeutet, dass man sich auch an das Klima anpassen muss in diesem Land. Und das funktioniert ja nur, wenn man wirklich Informationen breit an die Bevölkerung auch verteilt, nicht nur an die, die sowieso Expertinnen und Experten sind. Und wenn man versucht, auch mit diesen Fakten zum Klimawandel und mit den Notwendigkeiten, die Menschen wirklich zu erreichen. Und deswegen ist unser Ziel, dass wir nicht nur fachlich die Politik und die Verwaltung und die Wirtschaft beraten, sondern unsere Informationen so aufbereiten, dass sie auch wirklich von uns allen auf der Straße in Anführungszeichen verstanden werden kann. Gilt natürlich auch fürs Wetter, da muss man das auch machen. Also vom Grundsatz her ist der Anspruch, wir wollen einerseits die Informationen so transportieren, dass die Menschen was mit anfangen können und auch angeregt werden zu handeln. Zu handeln sowohl bei Unwettergefahren im Sinne von, ich schütze mich, ich sorge dafür, dass das Unwetter mich nicht schädigen kann, soweit das denn geht. Und bei dem Thema Klimawandel in dem Sinne, dass ich anfange, mein Verhalten vielleicht auch dem anzupassen, was auf uns zukommt in dem Land.
Also das zahlt ja auch ein bisschen ein auf dieses Motto des Deutschen Wetterdienstes, Wetter und Klima aus einer Hand. Bevor wir da jetzt weiterreden, was ist denn, weil das ja in der Alltagssprache oft verwechselt wird, was ist denn so grob gesagt oder kurz gesagt hierbei der wichtigste Unterschied, wenn wir einerseits vom Wetter und andererseits aber vom Klima sprechen?
Also grundsätzlich sind es zwei Seiten einer Medaille. Das Wetter ist das, was aktuell passiert, geschieht, was wir jetzt hier wahrnehmen in dem Gespräch. Und Klima ist im Prinzip die Summe über die Zeit der Wetterzustände. Das heißt, das Wetter der Vergangenheit ist vielfach zusammengesetzt aus einzelnen Wetterereignissen. Und wenn man das aufs Ganze drauf guckt, dann sagt man, das ist das Klima. Das ist auch übrigens ein Grund, warum Klimatologen immer mindestens 30 Jahre Wetter beobachten wollen, bevor sie sich trauen zu sagen, es gibt einen Trend zu höheren Temperaturen, zu weniger Niederschlag oder was auch immer. Weil sonst hat man so eine natürliche Variabilität drin, die im Wetter immer drin steckt. Da kann man noch nicht sagen, die Winter sind insgesamt wärmer geworden. Da braucht man schon mindestens ein paar Jahrzehnte, um das beurteilen zu können. Also von daher, einerseits sorgt das Klima auch für bestimmtes Wetter, weil in einem Klima, was relativ hohe Temperaturen oder was anderes hat, ist das Wetter typischerweise so. Andererseits ist das immer wieder auftretende Wetter schließlich unterm Strich das Klima, was in einer bestimmten Region herrscht.
Mhm. Wenn ich es richtig verstehe, muss der DWD darüber berichten? Also ist das auch ein Teil seines Auftrags? Er heißt ja eigentlich Wetterdienst und nicht Klimadienst. Wie geschieht denn das eigentlich? Also gibt es da einen internationalen Austausch, auch was Klimakonferenzen anbelangt? Also ich glaube, Sie sind auch bei der Weltorganisation für Meteorologie vertreten beispielsweise, aber es gibt ja auch immer wieder Weltklimagipfel. Wie rührig ist denn da der DWD sozusagen in seiner internationalen Aufstellung?
Ja, also es ist auch unser gesetzlicher Auftrag, nicht nur über Wetter und Klima in Deutschland, sondern auch international versetzt zu arbeiten. Hat einen ganz einfachen Grund, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, das Wetter oder auch das Klima enden ja nicht an Landesgrenzen. Von daher sind wir auch in dem Fall global engagiert, auch in der Weltorganisation für Meteorologie. Meteorologie enthält immer Klima und Wetter. Und für uns ist es natürlich unverzichtbar, dass wir uns international austauschen. Wir brauchen Daten aus aller Welt, andere brauchen die Daten aus Deutschland. Und damit ist man schon wieder ganz nah beisammen. Also von daher müssen wir uns mit unseren Forschenden auch in dieses Umfeld immer begeben. Das machen wir auch gern. So sind jetzt zum Beispiel in der jetzt beginnenden 28. Weltklimaratstagung in Dubai auch drei Kollegen des Deutschen Wetterdienstes, die das vor Ort mitverfolgen und auch bei sogenannten Side-Events einige Themen des DWD vorstellen.
Also sozusagen wird auch Politik gemacht auf diese Weise, oder wie ist das? Weil ich meine, es gibt ja durchaus unterschiedliche Auffassungen davon, wie wirksam das Klima tatsächlich ist auf oder auch verursacht ist von Menschen beispielsweise. Wobei die Wissenschaft ja insgesamt sagt, den Klimawandel gibt es. Also es ist das ganze Gegenteil von den Klimaleugnern. Aber internationale Politik heißt ja auch, es gibt Interessen zu sagen, ja, wir wollen zum Beispiel doch weiter mehr Erdöl fordern, weil wir wirtschaftlich davon abhängig sind. Deswegen wollen wir mal ein bisschen langsamer machen mit dem CO2-Ausstoß. Das muss man nicht international so festlegen. Also wie politisch ist denn so eine Beratung oder Mitwirkung an solchen Gipfeln oder anderen Gremien?
Also wir haben, muss man ganz klar sagen, als Deutscher Wetterdienst keinen politischen Auftrag. Das Einzige, was wir machen in dem Bereich in Richtung Ihrer Fragestellung ist, wir machen Politikberatung. Das heißt, die Politik, aber auch die Verwaltung bekommen von uns Informationen über die Fakten. Wie ist die Lage? Wie ist das Klima? Wie wird es sich verändern? Und natürlich sagen wir auch, wir müssen die CO2 oder die Treibhausgasemissionen reduzieren, um in die Lage zu kommen, den Klimawandel, die Erderwärmung begrenzen zu können. Was der Deutsche Wetterdienst nicht machen wird, ist zu sagen, und dafür sollte man dies und jenes tun. Das ist eine politische Entscheidung. Also ob wir sagen, wir müssen mehr erneuerbare Energien haben, wir müssen bei der Mobilität was verändern, dazu äußert sich der DWD nicht. Wir sagen nur, um die Erderwärmung einzugrenzen, die wir beobachten, die wir überwachen, was unsere Aufgabe ist, muss man Treibhausgase reduzieren. Aber der Schritt dann, welche Schlussfolgerung daraus gezogen wird, das müssen andere machen.
Nochmal zum Zusammenhang jetzt von Klimawandel und Wetterprognosen. Werden denn die Wetterprognosen durch den Klimawandel insgesamt auch schwieriger vorherzusagen?
Nein, grundsätzlich nicht. Weil schwere Unwetter zum Beispiel oder gutes Wetter, wie Sie es genannt haben, das vorherzusagen, ist ja unser Job und den machen wir seit Jahrzehnten und ich denke, wir machen ihn recht gut. Was natürlich passieren wird, ist, wir gehen davon aus, dass extreme Wetterereignisse zunehmen und intensiver werden. Das heißt, wir müssen sie öfter bewarnen, öfter vorhersagen, aber an dem eigentlichen Prozedere, schwere Unwetterlagen zum Beispiel vorherzusagen, ändert sich es durch den Klimawandel nichts. Was hinzugekommen ist, dass wir natürlich auch gefragt sind, die Klimaveränderung in Deutschland, auch regional in Deutschland für einzelne Bundesländer, für die kommenden Jahrzehnte, aber auch bis zum Ende des Jahrhunderts zu projizieren, also vorherzusagen. Das ist eine Aufgabe, die gab es vor 20 Jahren, als ich zum Deutschen Wetterdienst kam, in dem Sinne noch nicht. Aber in den letzten 10 Jahren ist das ganz stark entwickelt worden. Und das brauchen wir, um zum Beispiel eine Landesregierung, aber auch die Bundesregierung oder Landesverwaltungen beraten zu können, bis hin zu einzelnen Kommunen. Wie muss ich mich als Stadt Frankfurt, als Stadt Wiesbaden auf den Klimawandel einstellen? Wir machen deswegen zum Beispiel auch Stadtklimauntersuchungen mit Kommunen, wo man sich genau die Lage anschaut, sagt, wie verdichtet ist die Stadt? Wie wird sie mit der Erderwärmung zurechtkommen? Und da entstehen dann zum Beispiel auch Empfehlungen für Stadtplaner, wie man dafür sorgen kann, dass auch 2060 in Frankfurt die Menschen in einer Hitzewelle auf der Zeil nicht umfallen. Was kann man da tun? Das sind Aufgaben, die der Deutsche Wetterdienst hat.
Ja, dann vielleicht noch abschließend, weil wir ja schon sozusagen einen Blick in die Zukunft gemacht haben. Was sind denn die größten Herausforderungen für den Deutschen Wetterdienst jetzt, künftig? Also wohin geht denn die Entwicklung?
Also wir sehen natürlich einerseits die Entwicklung im technischen Bereich. Die Digitalisierung und damit KI als Stichwort, Cloud-Lösungen als Stichwort, die geht auch nicht am DWD vorbei. Also künstliche Intelligenz ist für den Deutschen Wetterdienst, kann man fast sagen, ein alter Hut. Maschinelles Lernen, wie man ja da früher zugesagt hat, das machen wir seit Jahrzehnten, weil wir einfach sonst der Datenmengen, die auf uns zukommen, gar nicht Herr geworden wären. Aber KI wird künftig alle Prozesse im DWD verändern, in dem Sinne, dass weitere Daten zusammengetragen werden, dass im Einzelnen Prozesse verbessert werden, selbst bis hin zur Beratung unserer Kunden durch den Menschen, dass man den Beratenden über KI Informationen noch besser aufbereitet, noch schneller zur Verfügung stellen kann. Ein anderes Stichwort, eine große Herausforderung uns sind Cloud-Lösungen. Wir werden mittelfristig immer mehr in Clouds rechnen müssen, an Vorhersagen, an anderen Produkten, die wir erzeugen. Wir erzeugen ja auch für einzelne Kundengruppen, Landwirtschaft, Energiewirtschaft etc. Spezialvorhersagen. Das hat auch damit zu tun, dass die Datenmengen auch da immer größer werden und die Kunden sich die Informationen eigentlich dann aus der Cloud rausziehen müssen, die sie mit unseren Sachen berechnen. Ein ganz typisches Beispiel, wo man das vielleicht merkt, ist, mit jeder neuen Wettersatellitengeneration, die aus Darmstadt von EUMETSAT in den Himmel geschossen wird und dort oben dann operationell wird, kommen zigfach mehr Daten auf der Erde an. Der Datenfluss der Satelliten ist inzwischen so groß, dass unsere Techniker, aber auch unsere Forscher schon überlegen, ob sie diese Daten überhaupt aus Darmstadt, EUMETSAT, noch nach Offenbach transportieren können oder ob man nicht demnächst oder in ein paar Jahren unsere Vorhersagerechnungen in Darmstadt mit diesen Modellen machen muss. Das sind Überlegungen, die betreffen natürlich auch die Beziehung DWD zu seinen Kunden. Auch da fließen immer mehr Datenmengen, weil die Kunden wollen es ja immer genauer, immer besser haben. Das sind so die technischen Aspekte der Herausforderungen. Und eine riesige Herausforderung wird für viele andere auch sein, Fachkräfte halten und Fachkräfte bekommen. Natürlich ist auch der Deutsche Wetterdienst vom Fachkräftemangel betroffen. Wir brauchen die Menschen in unterschiedlichsten Bereichen. Und die Frage ist einfach, wir sind ja eine Bundesbehörde, wir können ja nicht beliebig die Gehälter erhöhen. Da stecken wir in Tarifverträgen und in typischen staatlichen Angeboten, die man hat. Man kann sich ja auch verbeamten lassen, das ist auch für viele ein Sicherheitsaspekt. Aber es wird auch bei uns immer schwieriger, trotz des schönen Themas Wetter und Klima, was viele Menschen ja bewegt und interessiert. Aber ist klar, man muss auch gucken, ob man finanziell zurechtkommt. Und gerade im Rhein-Main-Gebiet, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, sind ja nicht alles Präsidenten, die beim DWD arbeiten, sondern es gibt auch sogenannte mittlere Dienste, die wir haben. Und dann ist es hier schon schwierig mit dem Einkommen, was man da hier bekommen kann, bei einer Behörde dann im Rhein-Main-Gebiet zurechtzukommen. Also das wird eine ganz große Herausforderung und deswegen bietet der DWD auch, was in seinen Möglichkeiten ist, an Arbeitszeitmodellen, an Unterstützung an, um Menschen zu gewinnen.
Ja, das war nochmal ein Appell im Sinne von Personalentwicklung. Ja, so viel zu den spannenden Einblicken in die vielfältige Arbeit des Deutschen Wetterdienstes, was, wie wir von Ihnen ja erfahren haben, Herr Kirsche, verständlich macht, vor welchen Herausforderungen die Dolmetscher des Wetters, also ihre Meteorologen und Meteorologinnen, immer wieder stehen, um uns allen einen zuverlässigen Ausblick auf Wetter und Klima zu geben. Ich wünsche Ihnen und dem DWD weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Herzlichen Dank und kommen Sie bei dem bald einsetzenden Schneefall gut nach Hause.
Ja, vielen Dank. Ja, Informationen zu meinem Gesprächspartner und zum Deutschen Wetterdienst finden Sie auf der Webseite dieser Podcast-Folge.